Bayern 2. Grenzenlos hören. Zündfunk-Generator. Immer sonntags um 22.05 Uhr.
Wenn irgendjemand versucht, den Planeten zu retten, muss er nur aufhören, Fleisch zu essen. Vegetarier tun so viele gute Dinge auf einmal. Für die Umwelt, gegen Welthunger und Grausamkeit.
Paul McCartney, Ex-Beatle.
Wenn reiche Menschen ihre Essgewohnheiten nicht grundlegend ändern, wird unsere Zivilisation wohl nicht überleben.
Ökonom Jeremy Rifkin, im August 2008 in der Süddeutschen Zeitung.
Die Viehzucht leistet einen der zwei oder drei schwerwiegendsten Beiträge zu den schlimmsten Umweltproblemen, von regional bis global.
Aus dem Bericht der Welternährungsorganisation FAO im Jahr 2006.
Wir alle wissen, Viehzucht bedeutet Massentierhaltung, Wasserverschmutzung, die Abholzung von Regenwald und Klimawandel. Trotzdem, Fleisch schmeckt nun mal und niemand will sich gerne in seinen Teller reinreden lassen. Auch deshalb stehen sich Vegetarier und Fleischesser oft immer noch verständnislos gegenüber.
Ich bin Vegetarier.
Sie sind was?
Ich esse kein Fleisch.
Was fehlt Ihnen denn?
Eine Szene aus dem Film Alles ist erleuchtet, der Verfilmung von einem hochgelobten Jonathan Safran Foer Roman. Mit Eating Animals widmet Foer nun ein ganzes Sachbuch der bewussten Ernährung. Auf Deutsch erscheint Tiere essen im August. In den USA wurde das Plädoyer für Vegetarismus überraschend zum Bestseller. Ein Beweis für den aktuellen gesellschaftlichen Aufschwung der Vegetarier, die doch lange als geschmacksverirrte Moralapostel verschrien waren. Aber auch wenn Tiere titelgebend für Foers Buch sind, beschäftigt es sich nicht nur mit dem Schicksal gequälter Kreaturen, sondern beleuchtet auch kurz- und langfristige Konsequenzen, die Massentierhaltung für die Spezies Mensch hat. Genau mit diesen globalen Problemen setzt der Generator sich heute im Rahmen seiner Utopie-Reihe auseinander. Und weil Vegetarier nun mal fanatische oder mindestens unerträglich missionarische Weltverbesserer sind, stellen wir gleich mal ein strenges Regelwerk für diese Sendung auf. Immer gleiche Klischees vom gesundheitsfanatischen Fleischverachter, siehe oben, sind genauso verboten wie das Stereotyp des gewissen und rücksichtslosen Fleischessers. Den obligatorischen Tofu-Burger zur Charakterisierung des freudlosen vegetarischen Diätplans finden wir langweilig. Und die Diskussion um das Grauen der Massentierhaltung interessiert uns ausnahmsweise mal nicht. Beides existiert natürlich. Doch heute begeben wir uns in die Welt des Fleisches, um zu fragen, was vegetarische Ernährung wirklich bewirken kann. Was wäre, wenn wir alle auf Fleisch verzichten? Würde niemand mehr hungern? Würde die Erde sich nicht mehr erwärmen? Könnte eine vegetarische Welt paradiesisch sein? Und welche Rolle spielt das Schnitzel eigentlich für die Zukunft unseres Planeten?
Burn After Eating. Kann uns vegetarische Ernährung noch retten? Sendung von Birgit Frank.
Also zuerst einmal geht es darum, den Planeten zu retten und der muss gerettet werden.
Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.
Die Zahlen, was den Hunger anbetrifft, sind ganz fürchterlich. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 47.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag und über 1 Milliarde Menschen sind schwerst permanent unterernährt. Und die Zahlen sind rasch ansteigend, die Opferzahlen. Und derselbe World Food Report der FAO, also der Spezialorganisation der Vereinten Nationen für Landwirtschaft und Ernährung, sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, also fast das Doppelte. Das heißt, es gibt zu Beginn dieses Jahrtausends keinen objektiven Mangel. Ein Kind, das am Hunger stirbt, jetzt wo wir reden, wird ermordet. Jetzt die Frage, Vegetarismus als Verzicht auf Ernährung durch Fleischprodukte, kann das helfen gegen dieses fürchterliche tägliche Massaker, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht? Natürlich kann es helfen, das ist nicht der einzige Weg, aber es ist ein erster Schritt.
8 Jahre lang, bis 2008, war der Schweizer Soziologe Jean Ziegler bei den Vereinten Nationen zuständig für das Recht auf Nahrung als Sonderberichterstatter. Noch immer ist er oft in New York. Er sitzt inzwischen im beratenden Ausschuss des Menschenrechtsrats. Und immer noch poltert Jean Ziegler, provoziert in Vorträgen und Büchern, kämpft für eine andere Welt. Eine Welt ohne Armut und Hunger, der wir seiner Meinung nach mit fleischloser Ernährung ein gutes Stück näher kämen.
Zuerst einmal banal gesehen, wenn die Weltgetreideernte normal ist, also wenn es keine Trockenheit in Australien gibt und so weiter, hat sie im Jahresdurchschnitt etwa eine Erntequote von 2 Milliarden Tonnen. Das ist die Getreideernte. Von den 2 Milliarden Tonnen gehen jedes Jahr etwa 500 Millionen, also 25%, weg direkt für die Feedlots, also für die Intensivmästung von Schlachtvieh und so weiter. Also banal gesagt, die erste Antwort ist, wenn viel mehr Menschen vegetarisch leben würden, als es heute der Fall ist, würde die zur Verfügung stehende Getreidemenge für die Menschheit in die Höhe schnellen. Und das Hungerproblem wäre nicht gelöst, aber es würde bekämpft.
Fast die Hälfte der weltweiten Getreideernte wandert in die Futtertröge von Tieren. Selbst Rinder, die eigentlich nur Gras bräuchten, werden hierzulande auch mit Soja und Mais gefüttert. Durch gefräßige Schweine und Rinder steigt die Nachfrage und damit der Getreidepreis, weshalb sich viele Arme ihr Essen nicht mehr leisten können. Die EU-Kommission befürchtet wegen des globalen Fleischhungers um bis zu 600% höhere Preise für Futtermittel. Doch auch wenn Tiere einen großen Teil der Ernte fressen, müsste noch lange niemand hungern. Führt man sich allerdings die Relation von Fleisch und Futter vor Augen, wird schnell klar, welch irrwitzige Folgen der Appetit auf Fleisch und Wurst hat. Im Jahr 2050 werden die Tiere, aus denen wir unser Fleisch gewinnen, so viel Getreide essen wie 4 Milliarden Menschen. Irrwitzig ist das auch, weil rein ökonomisch auf dem Umweg über Tiere ein Teil der Nahrung einfach verpufft, meint der Volkswirt Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin.
Das ist ein ganz erhebliches Problem, weil man auch sagen kann, dass zum Beispiel deutlich mehr als die Hälfte der Fläche in Deutschland für Futtermittel verwendet wird. Ein Großteil der Agrarproduktion wird sozusagen heutzutage erstmal durch Tiere hindurchgefüttert, bevor der Mensch es auf den Teller bekommt. Und da geht natürlich auch viel verloren, weil die Tiere leben ja auch und verbrauchen natürlich auch einen Teil der Energie, die in der Nahrung steckt. Also es geht sozusagen auf dem Weg vom Feld zum Menschen dann mehr verloren, wenn man es erstmal für die Aufzucht von Tieren verwendet.
Im Durchschnitt wird für eine Fleischkalorie 7-mal mehr vorher an Getreide verfüttert. Außerdem, ein Drittel des Futters, das in der EU in die Futterkrippe wandert, kommt aus dem Ausland. Deutschland importiert sogar weit über die Hälfte. Vor allem Soja aus Südamerika, wo die ökologischen Folgen der Viehzucht besonders gravierend sind. Um auf diesen zerstörerischen Kreislauf aufmerksam zu machen, reist John Ziegler immer wieder nach Lateinamerika. In seinem neuesten Buch »Der Hass auf den Westen« wirft er internationalen Konzernen vor, ihre Profitinteressen in den Ländern der Südhalbkugel durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Umwelt und Menschen.
Brasilien ist der weltgrößte Soja-Exporteur. Dort verschiebt sich wegen der intensiven Viehzucht in den Industrieländern die Südgrenze des Agrarbereiches immer mehr nach Süden. Also Deforestation, Zerstörung, Abholzung im Mato Grosso, also im Osten des Riesenlandes, und im Norden im Amazonasbecken. Im Amazonasbecken sind im letzten Jahr 16.000 Quadratkilometer Regenwald, an sich geschützter Regenwald, abgeholzt worden. Primär wegen der intensiven Sojaanbau, der noch einmal dann Soja wird exportiert in die Feedlots, also für die Intensivmästung, der dann in diese Art der Viehhaltung einfließt. Wenn man also den Fleischkonsum in den Industrieländern senken würde, würde das die Sojaproduktion reduzieren in den Ländern des Südens und der Regenwald würde gerettet.
Ein Fünftel des Amazonas-Regenwaldes ist schon verschwunden. Genauso viel ist beschädigt. Gerodet wird für den Sojaanbau oder für neue Weideflächen. Und als sei das noch nicht absurd genug, werden in Deutschland vor allem Rinder mit dem importierten Getreide gefüttert, obwohl sie eigentlich nur Gras bräuchten, um Fleisch und Milch zu erzeugen. Indem wir ihnen Getreide geben, schaffen wir uns also einen neuen Nahrungskonkurrenten. Wie weit wir inzwischen vom Konzept »Mein Bauernhof, mein Essen« entfernt sind, verdeutlicht der Ernährungsökologe Karl von Körber von der Technischen Universität München.
Der Bedarf an Fläche ist halt auch sehr viel größer, wenn erstmal Pflanzen erzeugt werden, die dann an Tiere verfüttert werden. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr Landfläche um die Menschheit dann zu ernähren, wenn der Anteil tierischer Lebensmittel sehr hoch ist. Und man weiß aus Hochrechnungen, wenn jetzt andere Länder, die sehr viele Menschen beinhalten, wie zum Beispiel China oder Indien, wenn die jetzt mehr und mehr auf einen Ernährungsstil wie in den westlichen Industrieländern umschwenken, sprich sehr viel mehr Fleisch verzehren und auch sehr viel mehr Fertigprodukte, dann würde der Bedarf an Fläche sehr, sehr viel größer werden. Und das wird der Planet Erde sicherlich nicht verkraften.
Der Ernährungsökologe versucht selbst, ökologisch möglichst korrekt zu leben. Seine Wohnung erfüllt die neuesten Energiestandards und statt einem Auto hat er 4 Fahrräder. Denn er weiß, wenn es nach der Maxime ginge, die Menschen dürfen nur das essen, was sie auf den Flächen ihres eigenen Staates produzieren, dann müssten wir in den reichen Industrienationen unsere tierischen Nahrungsmittel um etwa 2/3 herunterfahren. 1/3 der weltweiten eisfreien Fläche wird für die Landwirtschaft genutzt. Davon sind 70% Weideland, der Rest ist Acker, also Land für Getreide, Gemüse, Obst- oder Weinanbau. Weil wir einen Teil dieses Getreides aber wiederum an Tiere verfüttern, bedeutet das zusammengerechnet, 80% der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche ist für die Tierhaltung da, obwohl tierische Lebensmittel weniger als 1/5 der weltweiten Nahrung ausmachen. Nur 20% der gesamten landwirtschaftlichen Flächen sind für unseren Weizen, unseren Mais, unsere Tomaten und Gurken, eben die ganze pflanzliche Nahrung. Da liegt der Gedanke nahe, einen Teil der vielen Weideflächen in Ackerland umzuwandeln, um Nahrung für die wachsende Weltbevölkerung anzubauen. Dieser Gedanke greift aber viel zu kurz, sagt der Ernährungsökologe Karl von Körber.
Diese Weideflächen können und sollten nicht in Ackerland umgewandelt werden. Meistens geht das aus klimatischen Gründen oder geologischen Gründen gar nicht, weil das Hanglagen sind oder höher gelegene Gebiete oder wie in Norddeutschland an der Küste. Da kann man gar keinen Ackerbau betreiben. Aber selbst bei Standorten, wo das ginge, wird durch den Umbruch in Ackerland sehr, sehr viel an Treibhausgasen freigesetzt, was wir überhaupt nicht wollen. Also das wäre für das Klima kein Vorteil. Und insofern ist es wichtig, auch diese Weideflächen zu nutzen und dort auch Tiere zu halten. Das sind dann Wiederkäuer, zu denen die Rinder, die Schafe und die Ziegen vor allem gehören, sodass diese Landflächen wirklich genutzt werden können, um dort hochwertige Lebensmittel wie Fleisch und Milch und Eier zu erzeugen. Was aber nicht heißt, dass wir unbegrenzt viel Fleisch und Milch dann verzehren sollten, aber auch nicht auf Null absenken, weil da hieße ja, dass dann diese Weideflächen, die Grünland sind, also nicht mehr genutzt werden können und dann unproduktiv sind. Und dann müssten alle Menschen von den 30% Ackerland ernährt werden. Und das ist ein großes Kunststück, wenn das überhaupt gelingt. Und da müsste dann sehr intensive Landwirtschaft passieren, damit das überhaupt geregelt werden kann.
Intensive Landwirtschaft heißt intensiv düngen. Und das wiederum bedeutet intensiv das Klima anheizen. Der Klimawandel wird von der Landwirtschaft, besonders von der Viehzucht, vorangetrieben. Dabei spielen besonders 2 Klimakiller eine Rolle, Lachgas und Methan. Beide sind für das Klima weit schädlicher als CO2. Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat für die Verbraucherorganisation Foodwatch die klimatischen Auswirkungen der Landwirtschaft untersucht.
Ja, da gibt es verschiedene Kanäle. Also zum einen fängt das natürlich schon an, auch bei der Futtermittelproduktion. Also auch wenn Futtermittel angebaut wird, entstehen dadurch Klimaeffekte, wie beispielsweise durch die Waldrodung. Es entstehen negative Klimaeffekte, aber auch durch die Düngung, die für die Futtermittelproduktion notwendig ist. Da gibt es wieder verschiedene Punkte. Einmal allein die Produktion der Düngemittel ist klimaschädlich, energieintensiv und es wird auch Lachgas dabei freigesetzt. Die Düngung der Flächen, sobald der Dünger auf der Fläche ist, gast auch dort Lachgas aus. Das heißt, schon hier bei diesen Vorprodukten entstehen negative Klimaeffekte. Aber dann auch, wenn die Tiere dann gemästet werden und es eben zu Ausscheidungen kommt, also sprich Gülle und Mist entsteht, entstehen auch an dieser Stelle wieder Treibhausgasemissionen. Und in der Rinderhaltung gibt es noch das Spezifikum, dass die Rinder Wiederkäuer sind und in ihrem Verdauungsprozess noch zusätzlich Methan ausstoßen, was selber eben auch ein sehr klimarelevantes Gas ist.
Dass rülpsende Kühe Methan von sich geben, ist nichts Neues. Bei rund 1,5 Milliarden Zuchtrindern auf der Welt im Jahr 2007 ist das sogar eine ganze Menge. Aber auch bei diesem ökologischen Problem kann die Lösung nicht einfach heißen, ohne Kühe kein Methan. Denn das Gas wird zum Beispiel auch beim Reisanbau freigesetzt. Bei den Tieren kommt allerdings dazu, dass auch ihr Mist, die Gülle, dem Klima schadet und nicht nur dem. Dabei ist Mist ja im Prinzip nichts Schlechtes, im Gegenteil. Früher hat der Bauer damit seine Felder gedüngt, wo er Futter für seine Tiere angebaut hat. Deren Fleisch kam dann zu den Menschen und ihre Gülle wieder zurück aufs Feld. Dieser ausgewogene Bilderbuchkreislauf kam aber ins Wanken, als die Tiere immer mehr wurden und damit auch ihr Mist. Diese Massen können die landwirtschaftlichen Flächen längst nicht mehr verkraften. Die Folge? Überdüngung, Gewässerverschmutzung. In vielen Entwicklungsländern ist auch das Trinkwasser durch Gülle verschmutzt. Der Autor Jonathan Safran Foer widmet dem amerikanischen Viehmist in seinem Buch Eating Animals ein ganzes Kapitel. Foer ist eigentlich Romanautor. Seine Bücher Alles ist erleuchtet und Extrem laut und unglaublich nah wurden Bestseller. Dass er jetzt auch mit seinem Sachbuch, nämlich Eating Animals, auf Bestsellerlisten steht, das hätte er wohl selbst nicht erwartet. Denn Eating Animals ist ein Plädoyer für den Vegetarismus, in dem er eben auch über Mist schreibt.
Die erfolgreichsten gerichtlichen Auseinandersetzungen gegen Schweinezuchtfabriken in den Vereinigten Staaten drehten sich um ihr unglaubliches Verschmutzungspotenzial. Und genau darum geht es in der Regel, wenn von Umweltbelastungen durch Tierzucht die Rede ist. Das Problem ist einfach: gigantische Mengen Scheiße. So viel Scheiße, so schlecht entsorgt, dass sie in Flüsse, Seen und Ozeane sickert, wildlebende Tiere tötet und dabei Luft, Wasser und Boden in für die menschliche Gesundheit verheerender Art und Weise verpestet. Eine typische Schweinefabrik produziert umgerechnet 3.266 Tonnen Mist jedes Jahr. Eine typische Hähnchenfabrik 3.294 Tonnen und ein typischer Viehstall 156.036 Tonnen. Der US-amerikanische Bundesrechnungshof gibt an, dass landwirtschaftliche Einzelbetriebe mehr Rohabfall als die Bevölkerung einiger amerikanischer Städte produzieren können. Insgesamt produzieren landwirtschaftliche Nutztiere in den USA 130 Mal so viel Abfall wie die Bevölkerung. Ungefähr 39 Tonnen Scheiße pro Sekunde.
Gigantische Güllemassen, die obendrein noch 16 Mal umweltschädlicher sind als unbehandeltes städtisches Abwasser, schreibt Foer. Und kritisiert, dass es trotzdem noch keine vernünftige Entsorgungsmöglichkeit gibt. Foer selbst war immer wieder mal Vegetarier, dann wieder nicht. Leicht gefallen ist es ihm nie. Als Amerikaner gehört er zu den Weltmeistern im Fleischessen. Er liebt Steak, Wurst und Sushi mag er auch. Politisiert wurde er wie so viele aber erst, als ihm das Problem persönlich auf den Leib gerückt ist. Als sein Sohn geboren wurde, wollte Jonathan Safran Foer ihn gut ernähren und hat deshalb angefangen, genau zu recherchieren, welche Lebensmittel tatsächlich einer guten Ernährung dienen und welche nicht. Was Foer dabei über Fleisch und Fisch erfahren hat, hat ihn dauerhaft zum Vegetarier gemacht.
Eine Studie der Universität von Chicago kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass unsere Essensauswahl zur globalen Erwärmung mindestens genauso viel beiträgt wie unsere Wahl des Fortbewegungsmittels. Noch neuere und offiziellere Studien der Vereinten Nationen zeigen eindeutig, dass landwirtschaftliche Nutztiere mehr zum Klimawandel beitragen als der Verkehr. Laut Vereinten Nationen ist die Viehwirtschaft für 18% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das sind 40% mehr als der gesamte Verkehrssektor, also Autos, Lastwagen, Züge und Schiffe zusammengenommen. Tierhaltung verursacht 37% des anthropogenen Methans, welches als Treibhausgas 23 Mal schädlicher ist als CO2. Tierhaltung ist außerdem für 65% des Lachgases verantwortlich, ein Treibhausgas, das enorme 296 Mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Die neuesten Daten errechnen auch den Effekt der Essensauswahl. Allesesser sind im Vergleich zu Veganern für 7-mal mehr Klimagase verantwortlich.
Der Zündfunkgenerator stellt heute die Frage: Kann vegetarische Ernährung unseren Planeten retten? Die hypothetische Frage, wie intelligentes Leben in 30, 50 oder 100 Jahren auf einem geretteten Planeten Erde aussehen könnte oder müsste, würde der utopieliebende, ernährungsbewusste Mensch vermutlich folgendermaßen beantworten. Die höhere Bewusstseins- und Entwicklungsstufe der Pflanzenfresser hat endgültig gesiegt. Die Ära des Methan- und andere Treibhausgase produzierenden Fleischfressers ist ein für allemal beendet. Doch bleiben wir bei den Fakten. Es geht nicht darum, Stereotypen über rücksichtslose Fleischesser und weltrettende Vegetarier zu produzieren. Natürlich würde sich das Klima auch weiter erwärmen, wenn morgen niemand mehr Fleisch, Käse oder Eier essen würde. Aber Fakt ist, dass die Rolle der Landwirtschaft, besonders der Viehzucht, im Gegensatz zu Verkehr und Industrie beim Klimawandel gerne vernachlässigt wird. Dabei ist der Fleischkonsum bei der Ernährung die wichtigste Schraube, an der wir alle klimatechnisch drehen können. Fleischverzicht beeinflusst die Klimabilanz enorm. Es hat weit mehr Auswirkungen, als eine Biotomate statt der Gewächshausmassenware zu kaufen. Und es wirkt auch positiver auf das Klima, als sich zwischen Äpfeln aus Bayern oder Spanien zu entscheiden. Könnten wir den Planeten retten, wenn wir alle zu Vegetariern mutieren? Dass wir es tun, scheint allerdings nicht weniger utopisch als der ewige Weltfrieden. Denn global gesehen geht der Trend zu immer mehr Fleisch. Jonathan Safran Foer hat in seinem Buch Die Weltbevölkerung an einen Tisch gesetzt.
Das nächste Mal, wenn Sie sich zum Essen hinsetzen, stellen Sie sich Folgendes vor. An Ihrem Tisch sitzen außer Ihnen 9 andere Menschen. Sie repräsentieren mit Ihnen zusammen die Bevölkerung dieses Planeten. Nach Ländern sind 2 Ihrer Tischnachbarn Chinesen, 2 Inder und ein 5. repräsentiert die anderen Länder in Nordost-, Süd- und Zentralasien. Ein 6. repräsentiert die Länder von Südostasien und Ozeanien. Auf Platz 7 und 8 sitzen Afrika und der Nahe Osten. Ein 9. repräsentiert Europa. Der letzte Platz repräsentiert die Staaten von Süd-, Zentral- und Nordamerika. Würden wir die Sitze nach Muttersprache vergeben, würden nur chinesische Muttersprachler ihren eigenen Sitz bekommen. Alle englischen und spanischen Muttersprachler müssten sich einen Sitz zusammenteilen. Geht es nach der Ernährung, ist eine Person hungrig und 2 sind fettleibig. Mehr als die Hälfte ernähren sich hauptsächlich vegetarisch, aber diese Zahl schrumpft. Die strengeren Vegetarier und Veganer haben einen Sitz, aber nur knapp. Mehr als die Hälfte der Zeit, wenn jemand an ihrem Tisch nach Eiern, Hähnchen oder Schweinefleisch greift, kommt das aus Massentierhaltung. Setzt sich die derzeitige Entwicklung weitere 20 Jahre fort, wird das auch beim Rind- und Hammelfleisch der Fall sein.
Davon ist auszugehen. Die Welternährungsorganisation FAO glaubt, dass die Menschen bis 2050 doppelt so viel Fleisch essen wie jetzt. In den Industrieländern stagniert der Fleischkonsum zwar auf hohem Niveau, aber jetzt ziehen die Entwicklungs- und Schwellenländer nach. Dort können sich immer mehr Menschen Fleisch leisten. Aber was wird passieren, wenn die Welternährungsorganisation Recht behält und bald alle so viel Fleisch essen wie wir jetzt? Ernährungsökologe Karl von Körber.
Das gibt die Erde einfach nicht her. Dazu sind die Flächen nicht da, sodass auf jeden Fall in einem ganz großen ökologischen Problem enden wird, was natürlich auch soziale Auswirkungen hat, weil dann geht es um Gerechtigkeit in der Ressourcennutzung. Da wird es sicherlich auch Auseinandersetzungen geben, die bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gehen können, wenn es dann um die Nutzung von Flächen geht, wie es zum Beispiel auch schon kriegerische Auseinandersetzungen gab um die Nutzung von Erdölressourcen. Und es ist auch zu befürchten, dass die Nutzung von Wasser sehr knapp wird, weil das Wasser auch weltweit knapp wird, vor allem auch noch unterstützt durch den Klimawandel. Und auch da nehmen wir uns in den reichen Ländern mehr von dem vorhandenen Wasser in der Welt, als uns rechnerisch pro Person zustehen würde. Also auch das ein Riesenproblem.
Laut Welternährungsorganisation hat sich der Fleischkonsum in den Entwicklungsländern in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt. In China und Südostasien hat sich der Verbrauch sogar vervierfacht. Aber woher kommt diese Gier nach Fleisch? In vielen Ländern hat das Fleisch ein ausschließlich positives Image, meint der Schweizer Soziologe Jean Ziegler.
Die Hälfte der schwerst permanent unterernährten Menschen sind in Indien. 384 Millionen Menschen sind permanent schwerst unterernährt. Aber es gibt in den Industriezentren Wachstumsraten von 11-12% in Bangalore und so weiter und so weiter. Da entsteht eine neue Bourgeoisie. Fleischkonsum wird sozialprestigemäßig gleichgesetzt mit Fortschritt. Jetzt esse ich Fleisch, deshalb geht es mir besser, deshalb bin ich wie der Westen und so weiter. Es ist eine symbolische Dimension im Fleischkonsum. Wenn man das im Umweg über pädagogische Aktionen auf das Kollektivbewusstsein, wenn man diese Irrlehre brechen könnte, das müsste ja möglich sein, brechen könnte, dann wäre schon viel gewonnen.
Während in Indien das Fleisch für westlichen Fortschritt steht, beschwört die westliche Bildungsbourgeoisie, wie der Autor Jonathan Safran Foer, schon die fleischfreie Ernährung als modernes Ideal. Doch noch immer liegen die westlichen Industrienationen im Fleischverbrauch weit an der Spitze. Während ein Inder im Durchschnitt 5 Kilo Fleisch im Jahr isst, sind es in Deutschland fast 90 Kilo. Im Laufe seines Lebens isst ein Deutscher also umgerechnet 600 Hühner, 22 Schweine, 20 Schafe und 7 Rinder. Einen gut bestückten Bauernhof. Allein vegetarische Ernährung kann den Planeten nicht retten. Darin sind sich alle Experten in diesem Zündfunkgenerator einig. Aber sie sind auch überzeugt, weniger Fleisch kann die Welt verbessern. Nur wie viel weniger sollen wir essen? Die einen sagen ein Drittel weniger, die anderen sagen nur ein bis zweimal pro Woche Fleisch. Es gilt, je weniger, desto besser. Aber nicht nur in Indien ist es schwierig, die Leute vom Fleischverzicht zu überzeugen. Um das Image des Vegetariers tatsächlich aufzupolieren, müsste man nicht nur in Entwicklungsländern pädagogische Aktionen durchführen, sondern offensichtlich auch bei uns. Diesen Eindruck hat man zumindest, wenn man sich das häufig platte Gesellschaftsbild ansieht, das auch im 21. Jahrhundert noch von dem Vegetarier gekennzeichnet wird.
Ja, ist ein nettes Volk auf jeden Fall, denke ich mal. Vielleicht ein bisschen unterernährt den meisten, gell? Also ein bisschen farblos im Gesicht, weil der Fleischanteil fehlt.
Früher, wenn wir dann Vegetarier am Buffet gesehen haben, dann haben wir gesagt, schaut das so, wie es ausschaut, alle schmal und blass und krank.
Mein Wahlspruch ist, wenn es kein Fleisch mehr gibt, esse ich Vegetarier.
Menschen sind Fleischfresser.
Deswegen hat uns der Herrgott Zähne gegeben.
Vegetarier, nette Leute eigentlich. Kommt drauf an, es gibt auch welche, die sind etwas verbiestert. Also wenn man ihre Meinung nicht teilt, dann gucken sie doch schon so ein bisschen auf einen herab.
Aber wenn einer damit glücklich ist, dann soll er halt nur sein Grünzeug essen. Aber diese Absoluten, das sind Veganer, glaube ich, die essen überhaupt nichts. Also das ist schon wie eine Sekte manchmal. Vor allen Dingen ist es dann so, die gehen dann hin und sagen, was zu essen, Fleisch, das ist ein Mörder oder so. Also das hat dann mit Mord nichts zu tun, wenn ich ein Nutztier esse.
Für vegetarische Ernährung gibt es längst weitere Gründe als sterbende Delfine oder eine gesunde Lebensweise. Das scheinen aber noch nicht alle gemerkt zu haben. Um zu veranschaulichen, wie weltfremd der Vegetarier doch ist, werden in Kommentaren gerne die Frutarier erwähnt. Eine verschwindend kleine, extreme Gruppe, die sich von Fallobst ernährt. Vegetarier müssen aber keine beseelten Freaks sein, sondern haben gute Argumente auf ihrer Seite. Die Frage ist nur, ob sie jemand hören will. Denn was auf unseren Teller kommt, das ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, schreibt Jonathan Safran Foer.
Nahrung berührt individuelle Geschmäcker, die eigene Geschichte und Sozialisation. Das macht die Ethik der Nahrung so vielschichtig. Es ist gut möglich, dass sich Andersessende gerade in den von Wahlalternativen besessenen modernen westlichen Gesellschaften besonders wohlfühlen. Mehr als das früher jemals möglich war. Trotzdem kann es passieren, dass der keine besonderen Ansprüche stellende Allesfresser »Kein Problem, ich esse sowieso alles«, sehr viel sozialkompatibler erscheint als derjenige, der nur Dinge isst, die für das Allgemeinwohl gut sind. Die Essensauswahl wird eben von vielen Faktoren beeinflusst, aber die Vernunft oder sogar das Gewissen stehen hier normalerweise nicht an erster Stelle.
Trotzdem glaubt Jonathan Safran Foer, dass schon in 10 Jahren die meisten Mahlzeiten fleischlos sein könnten. Und prognostiziert?
In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft werden wir über Fleisch so denken wie heute über Zigaretten.
Genau darum geht es, um neue Tabus. Das Buch des Amerikaners ist sicherlich auch deshalb so erfolgreich, weil er keinen sofort zum Vegetarier machen will. Und damit Leute anspricht, die sich zwar schon Gedanken über die politische Dimension ihres Essens gemacht haben, vor dem Verkaufsregal aber dann bequemerweise doch lieber zum altbekannten Putenschnitzel greifen. Nur nicht klingen wie ein Moralapostel oder Besserwisser. Das scheint das Wichtigste zu sein, wenn man die Menschen zum Umdenken und damit zum Umessen bewegen will. Es scheint schwierig, den Verzicht zu verkünden, egal wie viele gute Gründe es dafür gibt. Das gilt nicht nur für Amerika, sondern auch für Deutschland. Und selbst bei Parteien, die eigentlich keine Probleme haben, Leitbilder zu formulieren und den Menschen das gute Leben zu erklären. Wenn es um den Verzicht von Fleisch geht, wird plötzlich Toleranz zur obersten Priorität. So auch für die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner in einem Interview mit dem Bayerischen Fernsehen im Januar 2010.
Frau Aigner, Klimawandel und Fleischkonsum. Da gibt es ja auch Berichte, was Sie gesagt haben oder was nicht. Wie ist es denn jetzt? Sollten wir Deutsche nicht weniger Fleisch essen, um das Klima zu schützen?
Auch da sieht man wieder ein komplexes Thema. Ich bin ja Landwirtschaftsministerin, aber eben auch Ernährungsministerin. Und es ist offensichtlich, dass wir ernährungsbedingte Schwierigkeiten haben. Wir haben zu viel Übergewicht, wir essen insgesamt zu viel. Und es ist natürlich auch so, dass wir Krankheiten bekommen durch die Ernährung. Ich plädiere immer dafür, sozusagen eine ausgewogene Ernährung. Da gehört auch Fleisch und Milch dazu, da gehört aber auch Fisch dazu, da gehört genauso eben Gemüse und Obst dazu und viel trinken vor vor allem und noch auch wichtiger, viel bewegen.
Da gehört Fleisch und Milch dazu, aber gehört nicht weniger Fleisch dazu. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt pro Woche 300 bis 600 Gramm. Wir essen das Doppelte.
Also es gehört immer eben eine ausgewogene Ernährung, eine vielseitige Ernährung dazu. Und dazu gehört vor allem eben viel Trinken, viel Gemüse. Aber es gehört auch Milch und Fleisch auch dazu und auch Fisch.
Und Sie lassen sich jetzt wirklich nicht dazu bewegen, zu sagen, liebe Leute, esst weniger Fleisch, ihr tut der Umwelt und euch selbst was Gutes.
Nein, ich weise immer darauf hin, dass es eine ausgewogene Ernährung sein muss. Ich schreibe den Menschen nichts vor, das ist nicht mein Stil.
Die Bundeslandwirtschaftsministerin macht mit diesem Interview völlig klar, kein Politiker will es sich mit Bauern, der mächtigen Fleischindustrie oder den Wählern verscherzen. Doch was die Viehhaltung angeht, fordert die Welternährungsorganisation FAO mehr staatliche Regulierung. Die wachsende Branche müsse stärker kontrolliert werden, um zum Beispiel die Umwelt zu schützen. Andere gehen sogar noch weiter. Sie wollen den Fleischkonsum gesetzlich beschränken. Das ist allerdings völlig unrealistisch. Unwahrscheinlich ist ebenso eine Art Steuer auf Fleisch, was dann teurer würde, weshalb wir weniger davon essen würden. Aber auch ohne Steuer wird der Preis für Fleisch steigen, glaubt der Ernährungsökologe Karl von Körber.
Es wird sowieso ein Effekt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eintreten, dass Energie sehr viel teurer wird. Also die Produktion tierischer Lebensmittel ist ja aufwendiger, nicht nur vom Flächenbedarf, sondern auch vom Input an Energie, die eben bisher in aller Regel aus fossilen Quellen kommt. Wenn diese Quellen teurer werden, dann wird ganz klar die tierische Produktion teurer. Wir haben das Klimaproblem durch die Nutzung von fossilen Energieträgern. Das heißt also, es wird sich definitiv verknappen und damit auch erheblich verteuern auf dem Weltmarkt. Und möglicherweise wird auch die Steuer auf Energienutzung auch noch erhöht werden, sodass damit auch nochmal die energieintensiven Produktionsformen teurer werden und die natürlichen, umweltgerechten Formen wie im Ökolandbau dann relativ gesehen günstiger sind. Kann auch gut sein, dass die Umweltfolgekosten auch mehr und mehr eingerechnet werden in die Preise, sodass auch da dann offensichtlich wird, dass die tierische Produktion aufwendiger und auch umweltbelastender ist und damit dann offensichtlich wird, dass die pflanzlichen Erzeugnisse auch hier nicht nur sinnvoller und umwelt- und sozialverträglicher sind, sondern auch günstiger auf den Markt kommen werden.
Wenn die Viehhalter die Umweltfolgekosten tragen müssten, würde das besonders Betriebe treffen, die hochintensiv Viehzucht betreiben. Jährlich leben weltweit etwa 450 Milliarden Tiere in Massentierhaltung, schreibt Jonathan Safran Foer in Eating Animals. Die nette Kuh auf der Weide, das Schwein im Matsch, das Huhn auf der Wiese. Alles hübsche Bilder, die mit der Realität der Fleischkonzerne nichts mehr gemein haben. 99% der Tiere in den USA, die für Fleisch oder Milch gezüchtet werden, stammen aus Massentierhaltung. Und das wird sich laut Jonathan Safran Foer auch nicht ändern, wenn die Amerikaner fürs Gewissen ab und zu Fleisch von kleineren Farmen kaufen.
Wir sollten uns nichts vormachen, wie viele ethisch verträgliche Essensmöglichkeiten vielen von uns tatsächlich zur Verfügung stehen. Es gibt in den USA nicht einmal genug Nichtfabrikhähnchen, um die Bevölkerung von Staten Island zu versorgen. Und es gibt nicht mal genug Nichtfabrikschweine, um New York City zu versorgen. Geschweige denn das ganze Land.
Aber was wäre, wenn die ökologische Landwirtschaft wachsen würde? Könnte Öko eine weltweite Lösung sein? Fest steht, generell ist der ökologische Landbau klimafreundlicher als der konventionelle, von Ausnahmen wie Öko-Rindfleisch einmal abgesehen. Wenn wir also wollten, könnten wir alle weniger Fleisch essen. Und wenn, dann ökologisch erzeugtes. Könnten wir alles Getreide, das Obst und die Eier nachhaltig produzieren? Tatsache ist, obwohl inzwischen jeder Discounter Öko-Gurken im Regal hat, macht die Ökolandwirtschaft hierzulande nur etwa 5% aus. Beim Fleisch sind die Zahlen noch kleiner. Laut Tierschutzbund sind hierzulande nur etwa 2% Öko. Selbst die scheinbar so präsenten Öko-Eier machen nur etwa 3% aus. Die Frage bleibt, könnten wir die ganze Welt mit Öko-Fleisch, Öko-Milch, Öko-Eiern und Öko-Getreide ernähren? Jasko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung bezweifelt das.
Wir beobachten zwar in den letzten Jahren massive Wachstumsraten, gerade im Biosektor, aber man muss immer noch von einer Nische sprechen. Und es ist auch die Frage, ob sich jemals so viele Verbraucher bereit finden werden, den Bioanbau freiwillig zu unterstützen durch ihren Kauf. dass es wirklich beispielsweise die Mehrheit der Erzeugung dann aus diesem Bereich stammen würde. Insofern muss man auch ganz klar den konventionellen Landbau in den Blick nehmen und sich fragen, wo kann dieser konventionelle Landbau weiter optimiert werden, um nachhaltiger und klimafreundlicher zu wirtschaften. Und die Ansatzpunkte hier sind vor allen Dingen eine Reduzierung der Düngung auf ein nachhaltiges Maß, was Gewässerschutz und Klima angeht, und eben generell auch eine Reduzierung der Viehhaltung.
Weniger Tierhaltung, daran kommt keiner vorbei, meint auch Karl von Körber. Im Gegensatz zu Jesko Hirschfeld glaubt der Ernährungsökologe aber, wenn alle weniger Fleisch essen, kann Öko die Welt ernähren. Obwohl der ökologische Landbau hierzulande weniger abwirft als konventionell bewirtschaftete Flächen.
Fakt ist, dass es ganz sicherlich möglich ist, die Welt mit Ökolandbau zu ernähren. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal sind die etwas geringeren Erträge im Ökolandbau nur in den reichen Industrieländern tatsächlich so gegeben. Wenn man rausguckt in die ärmeren Länder, die sogenannten Entwicklungsländer, dann stellt sich das schon anders dar. Da sind oft angepasste Landbauformen, wie es im ökologischen oder im nachhaltigen Landbau der Fall ist, oft produktiver. Das heißt, die Ernteerträge sind eher höher. Wenn man geschickte Landwirtschaftsmethoden anwendet, die auf das Klima, auf die Bodenstruktur, auf die Menschen dort zugeschnitten sind mit angepassten Sorten, aber auch mit bestimmten Fruchtfolgen oder Pflanzengemeinschaften, dann sind die Erträge durchaus höher. Also wenn man da an die Kleinbauern denkt und denen vernünftige Landwirtschaft ermöglicht durch auch zur Verfügung stellen von Mikrokrediten, von Saatgut, dann ist auch oder gerade mit ökologischer Landwirtschaft eher eine höhere Erntemenge zu erwarten. Der zweite Punkt ist dabei noch, dass also die Futtermittel, die dann verfüttert werden, an Tiere relativ wenig produktiv in Fleisch oder Milch oder auch Eier umgewandelt werden, sodass, wenn wir den Fleischverzehr vermindern, so viel Futtermittel freistellen oder beziehungsweise die Flächen freistellen, auf denen diese Futtermittel erzeugt wurden, dass wir damit ganz, ganz viele Menschen in die Lage versetzen können, dass sie Lebensmittel zur Verfügung haben. Insofern, selbst wenn man davon ausgeht, der Ökolandbau hat etwas geringere Erträge, ist es auf jeden Fall möglich, die Welt zu ernähren, wenn der Fleischverzehr gleichzeitig in den reichen Ländern vermindert wird. Und nur in den reichen Ländern ist er überhaupt so hoch, dass es bedenklich ist.
Ob nun weltweit öko oder nicht, an weniger Fleisch kommt keiner vorbei. Natürlich ist nicht jedes Stück Fleisch böse und nicht jeder Sojaburger politisch korrekt. Aber in Sachen Planetenrettung wäre eine Welt mit weniger Wurst ein wirklich guter Weg. Trotzdem muss keiner Angst haben, dass ihm jetzt das Schnitzel gestrichen wird. Und noch weniger Angst, dass die netten Tiere von den grünen Weiden verschwinden oder dass armen Bauern in Entwicklungsländern ihr lebenswichtiges Vieh genommen wird. Die komplett fleischlose Utopie ist zwar klima- und umweltfreundlicher, doch wirklich wünschen tun sich die nur Hardliner. Tatsächlich wünschenswert ist nicht eine völlig fleischfreie, sondern eine fleischfreiere Welt. Sie ist ebenfalls gut für Umwelt und Klima, aber wann sie Wirklichkeit wird, ist noch völlig offen. Denn es ist schon ein ehrgeiziges Ziel, die Tiermassen in den riesigen industriellen Betrieben der Fleischkonzerne zu verkleinern, obwohl ja eigentlich keiner bewusst für Massentierhaltung ist. Trotzdem, wenn alles weiterläuft wie bisher, isst die Welt bald noch mehr Fleisch. Und die hohen Kosten dafür tragen wir alle. Jeder hat das Recht auf seine eigene Ernährung. Vielleicht auch das Recht auf eine ungesunde, auf eine umweltschädliche Ernährung. Aber angesichts der Auswirkungen auf unseren Planeten geht mein Teller längst nicht mehr nur mich etwas an. Das war
Burn After Eating. Kann uns vegetarische Ernährung noch retten? Sendung von Birgit Frank.
Ton und Technik Christian Schiemüller. Produktion und Musikauswahl Tobias Ruhland. Redaktion Katja Huber.